SWR 2 aktuell.
Mit Katja Burg und mit unter anderem diesen Themen bis 12:30. 32 Jahre Einheit. Wo steht unsere Demokratie? Nicht da, wo sie stehen sollte. Das Vertrauen in die Politik fehlt, sagt unser Kommentator. 50% verfehlt. In Brasilien müssen beide Kandidaten in die Stichwahl. Der linke Kandidat Lula da Silva liegt aber knapp vorne. Und wir sprechen über den Medizin-Nobelpreis und damit über den Neandertaler. Der Schwede Svante Paabo hat nämlich dessen Genom sequenziert und wird dafür den Preis bekommen. Der Tag der deutschen Einheit, auch wenn wir ihn jetzt zum 32. Mal begehen, immer noch ein Grund, sich die Frage zu stellen, wo wir stehen, vor allem aber, wo wir hinwollen, politisch, gesellschaftlich. Und das zu beantworten, wird gefühlt ja auch immer schwieriger, wenn ein Problem eine Krise die nächste jagt. Und wenn am Ende des Monats plötzlich kein Geld mehr da ist, um die restlichen Rechnungen zu bezahlen oder sogar schon am Anfang. Da wiegen dann eben auch Ungleichheiten zwischen Ost und West, zum Beispiel beim Lohn und in der Folge bei der Rente, schwerer. Dazu hat der Ostbeauftragte der Bundesregierung Schneider von der SPD in den ARD-Tagesthemen gestern Abend Folgendes gesagt.
Viele Ostdeutsche haben einfach eine geringere Löhne. Deswegen ist gut, dass wir den Mindestlohn erhöht haben. Aber es gibt auch geringere Vermögen. Das sind weniger Rücklagen, zum Beispiel jetzt in der Krise. Und deswegen ist die Angst des Absturzes, auch vor dem Absturz, auch eine größere. Und die Sensibilität bei dieser Energieversorgungsfrage eine größere und auch eine bedeutendere.
Dass es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten mutmaßlich verstärkt Proteste geben wird, auch und vor allem im Osten, hält der Ostbeauftragte der Bundesregierung für folgerichtig.
Demonstrationen sind in Ostdeutschland eine Ausdrucksform politischer Beteiligung. Ich glaube, viele haben einfach gelernt, es ist ein Erfahrungswissen, dass mit einer Demonstration man ein ganzes System zum Einsturz bringen kann. Und es ist ein Teil der politischen Beteiligung. Ich finde, das gehört zur Demokratie auch dazu. Man muss nur sehr sensibel sein, wem man hinterher rennt und was für Parolen dort gesprochen werden. Aus diesem Grunde verurteile ich das nicht. Im Gegenteil, ich nehme das sehr ernst. Und es ist letztendlich eine politische Frage, das Land zusammenzuhalten, aber auch die notwendigen finanziellen Mittel bereitzustellen, damit die Belastungen abgefedert werden können.
Ähnlich hat sich auch der ehemalige Bundespräsident Gauck geäußert. Er machte im ZDF-Heute-Journal allerdings auch deutlich, wie wichtig eine klare Linie der Bundesregierung jetzt sei.
Ich glaube, wir haben eine Menge Erfahrung sammeln können in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und zwar, dass tiefe Täler zu überwinden waren und dass das auch gelungen ist. Und das gelingt natürlich besonders gut, wenn wir eine Regierung haben, die entschlossen ist, die ihre Entschlossenheit zeigt und die der Bevölkerung erklärt, was genau jetzt geschieht. In diesem Fall, welche Personengruppen, welche Teile der Industrie, welche Teile des Handwerks unterstützt werden sollen, wenn es um diese enormen Preise geht, die jetzt bezahlt werden müssen im Herbst und im Winter.
Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck mit seiner, ja, man kann es als Mahnung an die Bundesregierung verstehen, die Verhältnisse klarer darzustellen und den Bürgerinnen und Bürgern in Ost und West eine Linie politischen Handelns aufzuzeigen. Denn wenn wir auch etwas gelernt haben dürften in den letzten 32 Jahren deutscher Einheit, dann wohl das Vertrauen in die Demokratie und in ihr handelndes Personal nur durch Klarheit in der Kommunikation zu erreichen ist. Uwe Jahn aus dem Hauptstadtstudio kommentiert.
Ohne Vertrauen kann die Demokratie nicht überleben. Doch aktuell schwindet dieses Vertrauen unter dem Druck der Krisen erst recht. Und im Osten sowieso. Das zeigt sich auch bei den Protesten von links und rechts in diesem sogenannten heißen Herbst. Zahlen des aktuellen Deutschlandmonitors, erschienen im Jahresbericht des Ostbeauftragten, bestätigen den Trend. Demnach sind nur 39% der Ostdeutschen mit der Demokratie hierzulande zufrieden. Im Westen sind es 59%. Die Menschen im Osten bewerten fast alle ihre Lebensbedingungen schlechter als die im Westen. Dabei ist doch bekannt, dass die soziale Situation großen Einfluss auf die politische Einstellung hat. Früher hätte man vielleicht gesagt, das sei bestimmt das Bewusstsein. Zurück zum Vertrauen. Um es zu entwickeln, ist Selbstwirksamkeit wichtig. Darunter versteht man die Überzeugung, auch schwierige Situationen aus eigener Kraft meistern zu können. Diese Überzeugung entwickelt sich nur nach entsprechenden Erfahrungen. Aber diese Erfahrungen waren vielen Menschen im Osten verwirrt. Die DDR ließ es nur in engen Grenzen zu, dass die Menschen sich als selbstwirksam erlebten. hatten. Zum Ausgleich hat der Staat ihnen alle Existenzsorgen abgenommen. Dann kam die Wende. Da war die Versorgung durch den Staat dahin. Stattdessen drohte Arbeitslosigkeit, wurden Betriebe abgewickelt und vieles andere auch. Der vielgepriesene Unternehmergeist scheiterte oft an der Treuhand, am Zuständigkeitswirrwarr und nicht zuletzt am Prinzip Rückgabe vor Entschädigung. Selbstwirksamkeit? Fehlanzeige. Und heute? Wer sich als selbstwirksam, also als aktiven Gestalter seines Lebens erfahren will, findet in weiten Teilen des Ostens erschwerte Bedingungen vor. Weniger Vermögen, weniger Einkommen, meistens auch weniger Infrastruktur. Dazu kommt, dass Ostdeutsche natürlich merken, dass die eigenen Leute in Öffentlichkeit und Gesellschaft kaum eine Rolle spielen. Und wenn es um Geschichte geht, wird die etwas andere DDR-Vergangenheit meistens weggelassen. Wer jemals ignoriert worden ist, weiß, das nagt am Selbstbewusstsein. Dabei speist ein solides Selbstvertrauen sich doch vor allem aus zwei Erfahrungen. Ich kann Herausforderungen bestehen und ich werde gesehen. Das Selbstvertrauen, das so entsteht, ist eine wichtige Quelle für Vertrauen, auch in die Politik. Dafür sind heute vertrauensbildende Maßnahmen nötig. Gleichwertige Lebensverhältnisse zum Beispiel. Und dafür braucht es beide Seiten. Menschen, die ihr Schicksal in die Hand nehmen und sich engagieren, und einen Staat, der die ungleiche Verteilung der Vergangenheit jetzt dämpft. Beispielsweise durch Gelder für den Strukturwandel oder höheren Mindestlohn. Denn ohne Vertrauen kann die Demokratie nicht überleben.
Uwe Jahn aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin kommentierte. Und während in Erfurt der Tag der Deutschen Einheit mit einem Gottesdienst und einem Bürgerfest begangen wird, ist ein Teil des politischen Personals unterwegs, um sich um die Krisen der Welt zu kümmern. Bundesaußenministerin Baerbock zum Beispiel ist heute in Polen. Dort wird sie am Abend auch zum Tag der Deutschen Einheit in der Botschaft erwartet. Und sie trifft morgen ihren polnischen Amtskollegen Rau, mit dem sie über den Ukraine-Krieg und die Frage spricht, wie Polen mit den Flüchtenden von dort unterstützt werden kann. Denn auch wenn die ukrainische Armee in den letzten Wochen anscheinend militärische Erfolge errungen hat, unter anderem in der ostukrainischen Region Charkiw und auch im Gebiet Donetsk, das Atomkraftwerk Saporischschja bleibt weiter besetzt. Jetzt gibt es Anzeichen dafür, dass Russland das ukrainische Personal dort gegen russisches austauschen könnte. Andrea Bier berichtet.
Im Viertel Baburka, im Südwesten der Stadt Saporischschja. Es liegt Luftlinie nur rund 65 Kilometer entfernt von Europas größter Atomanlage. Sollte dort Radioaktivität austreten, könnte ein entsprechender Wind dies schnell hinüberwehen. Und in den Schulen des Viertels wurden bereits Jodtabletten ausgegeben. Auch an diese Mutter, die über den Spielplatz spaziert. Ein Sohn sitzt im Kinderwagen, der andere läuft an der Hand. Sie haben uns Jodtabletten gegeben und gesagt, dass wir uns im Notfall verstecken und alles so verschließen müssen, dass keine Luft durchkommt. Was wir sonst noch tun sollen, daran erinnere ich mich nicht. Die russischen Invasoren halten das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja seit März besetzt und es liegt in einem der Gebiete, die Russland gerade völkerrechtswidrig annektiert hat. Direkt anschließend wurde der Chef des Atomkraftwerks, Igor Murashov, am frühen Samstagmorgen entführt. Zuvor sei er von einer russischen Patrouille gestoppt worden, so der Chef der ukrainischen AKW-Betreiberfirma Energoatom, Petro Kurtin, in der BBC. Sein Auto wurde gestoppt und er wurde herausgezogen und mit verbundenen Augen an einen unbekannten Ort gebracht. Zurzeit haben wir keine Informationen darüber, wo er ist. Zeitgleich seien Mitarbeiter der staatlichen russischen Atomenergiebehörde Rosatom in die besetzte Atomanlage Saporischschja gekommen, so Kurtin. Die Russen versuchen, das Atomkraftwerk Saporischschja an Rosatom zu übergeben, den russischen Kernenergiebetreiber. Und sie zwingen unser Personal, einen Aufruf zum Beitritt zu Rosatom zu unterzeichnen. Unvorhersehbar und kritisch. So bewertet auch Oksana Ananjova die Lage in der seit Anfang März russisch besetzten Atomanlage. Die Expertin für Energiepolitik im Zentrum für ökologische Initiativen ECODIA in Kiew wird grundsätzlich. Schon mit Kriegsbeginn vor 8 Jahren hätte man die Atomgefahr ernster nehmen müssen. Ich denke, wir hätten schon 2014 mögliche Szenarien vorbereiten müssen. Denn im Krieg gibt es Beschuss und Raketen. Auch wenn ein Atomkraftwerk nicht besetzt ist, ist das ein großes Risiko. Aber ich denke, niemand konnte sich wirklich vorstellen, dass ein Atomkraftwerk angegriffen würde. Die Organisation ECODIA setzt sich seit langem ein für einen schrittweisen Ausstieg aus Atomkraft und Kohle und für den flächendeckenden Ausbau erneuerbarer Energien. Der russische Großangriff überlagere verständlicherweise alles, meint Oksana Ananjeva. Auch sie hält es für möglich, dass Moskau das Atomkraftwerk Saporischschja an das russische Netz anschließen will. Es dauert lange, denn es gibt dafür keine Vorlage. Aber sollten die Besatzer das Atomkraftwerk wirklich an das russische Netz anschließen, wäre es sehr schwierig für die Ukraine, das wieder rückgängig zu machen. Denn das Werk liefe mit der Frequenz des russischen Netzes. Und ich weiß nicht, wie gut es technisch klappen könnte, das wieder zu ändern. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, kündigte unterdessen eine Reise nach Kiew und Moskau an. Er will sich für eine Sicherheitszone einsetzen, rund um das besetzte AKW. Der entführte AKW-Chef müsse sofort freigelassen werden, forderte Grossi. Im Stadtviertel Baburka, der ukrainisch kontrollierten Stadt Saporischschja, spielen die Kinder unterdessen weiter. Nur rund 65 Kilometer Luftlinie entfernt vom russisch besetzten Atomkraftwerk.
Unsichere Lage im Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine. Ein Beitrag von Andrea Beer. Unsicher auch die Sicherheitslage in einem Land 10.000 Kilometer weiter westlich. Die Menschen in Brasilien hätten zwar einen neuen Präsidenten wählen können gestern. Die Wahl fand auch statt, aber leider können wir hier an dieser Stelle nicht mit einem endgültigen Ergebnis dienen, denn weder Amtsinhaber Bolsonaro noch Lula da Silva, der Gegenkandidat, ist bei mehr als 50% gelandet. Und das bedeutet Stichwahl in 4 Wochen. Allerdings hat Lula da Silva leicht die Nase vorn im Moment. Darüber und über die Stimmung im Land berichtet unsere Korrespondentin für Brasilien, Anne Herberg.
Es war kurz nach 20 Uhr, als schließlich Jubel auf der Praça São Salvador in Rio de Janeiro ausbrach. Hier, wo die in Rot gekleideten Anhänger des linken Ex-Präsidenten Lula da Silva auf das Ergebnis gewartet haben. Doch es bleibt ein verhaltener Jubel mit bitterem Beigeschmack für Raul Palermo. Er hatte auf einen Sieg Lulas im ersten Wahlgang gehofft. Das Ergebnis ist wie ein Eimer kaltes Wasser, weil Lula in den Umfragen viel deutlicher vor Bolsonaro lag. Jetzt wird es kompliziert und es gibt viele Fake News. Bolsonaro und die extreme Rechte sind stark. Wer Brasilien ab 2023 regiert, wird sich nun Ende Oktober in einer Stichwahl entscheiden. Der 76-jährige Lula da Silva gab sich gelassen, als er um 22 Uhr abends in der Wahlkampfzentrale in São Paulo vor die Kameras trat. Dies sei einzig ein Aufschub seines Wahlsieges, erklärte er vor Anhängern. Es sei eine zweite Chance, mit Jair Bolsonaro von Angesicht zu Angesicht über die Probleme des Landes zu diskutieren und dessen Lügen zu enttarnen, so Lula. Es steht schlecht um die Wirtschaft, die Jobs, die Gehälter, die Bildung und die Gesundheitsversorgung in unserem Land. Wir müssen Brasilien auch international wieder besser aufstellen. Doch die Ernüchterung war ihm und auch seinen Mitstreitern anzusehen. Bolsonaro geht gestärkt aus dem ersten Wahlgang hervor. Und nicht nur er, auch bei der Wahl der Gouverneure und Senatoren waren enge Verbündete siegreich. Der rechte Amtsinhaber gab sich moderat, als er am Abend in Brasilia vor die Presse trat und richtete sich direkt an die ärmeren Bevölkerungsschichten, traditionell eher Lula-Wähler. Wir werden der brasilianischen Bevölkerung zeigen, besonders den Bedürftigen, dass die Krise Folge derjenigen ist, die sagten, bleibt in der Pandemie alle zu Hause, die Wirtschaft gucken wir uns später an. Dazu kommt jetzt der Krieg im Ausland. Und mit dem Wandel, den die Linken vorschlagen, kann es noch schlimmer kommen, wie in Chile, Argentinien, Kolumbien oder Venezuela. Bestätigt konnte sich Bolsonaro bei seiner Kritik an den Wahlumfragen fühlen, die er als Lügenumfragen bezeichnet. Sie hatten Lula zuletzt mit einem deutlichen Vorsprung gesehen und lagen falsch. Bolsonaro-Wählerin Carolina Veloso wundert das gar nicht. Sie hat die Ergebnisse mit der Familie in einer Bar an der Copacabana verfolgt, alle in grün-gelbe Nationaltrikots gekleidet. Wir sehen ja, dass Bolsonaro in jeder Stadt die Massen mobilisiert. Das sind die Zahlen, denen wir glauben. Die Umfragen und die Medien zeigen mit Absicht ein falsches Bild, um die Leute zu beeinflussen. Aber das haben wir bereits erwartet. Und es wäre für uns auch keine Überraschung, wenn im zweiten Durchlauf Betrug versucht wird.
Aus Rio de Janeiro, Anne Herberg zur Präsidentschaftswahl in Brasilien. Weitere Wahlen gab es gestern in Bosnien-Herzegowina und in Bulgarien. In Bulgarien wurde das Parlament gewählt, zum vierten Mal innerhalb von anderthalb Jahren. Gewonnen haben die Konservativen, die Partei des ehemaligen Ministerpräsidenten Borisov. Das aber auch so, dass fraglich ist, wie Mehrheiten in Zukunft gestaltet werden können. Silke Hane aus Sofia.
Nach der Wahl ist vor der Wahl. Darauf deutet in Bulgarien den ersten Ergebnissen nach vieles hin. Denn die zementieren die Pattsituation im Parlament. Stärkste Kraft mit rund 25%, die bürgerliche GERB von Ex-Premier Bojko Borisov. Er hatte das Land insgesamt gut 10 Jahre lang regiert, bevor er 2021 nach massiven Protesten zurücktreten musste. Grund dafür, Borisov hängen Korruptionsskandale nach. GERB dürfte wohl keine Mehrheit im Parlament zustande bringen. Dass andere Parteien mit ihr koalieren, gilt als unwahrscheinlich. Die Partei will sich erst heute dazu äußern, was sie plant. Der Co-Vorsitzende Tomislav Dončev riet auch anderen dazu. Wir raten allen Politikerkollegen nachzudenken, bevor sie sprechen. Viel Erfolg für die Regierungsbildung wünschten GERB, Kirill Petkov und Asim Vassiljev. Die beiden bekanntesten Gesichter hinter der Antikorruptionspartei Wir setzen den Wandel fort. Sie landeten mit rund 20% der Stimmen auf Platz 2. Viel Erfolg, das heißt zugleich, Petkov und Vassiljev sind auf keinen Fall dabei, auch wenn beide Parteien sich als pro-europäisch bezeichnen. Petkov schloss am Abend eine Koalition mit GERB sowie mit der drittstärksten Kraft, der Partei der türkischen Minderheit DPS, aus.
Wir haben unseren Wählern ganz klar versprochen, dass unsere Partei keine Koalition mit DPS und GERB bilden wird. Das haben wir vor den Wahlen versprochen und wir werden unser Versprechen halten.
Die Partei der türkischen Minderheit DPS konnte zulegen auf etwa 15%. Sie hat den Ruf, sich vor allem für die Interessen von Oligarchen einzusetzen. Ihr Parteivorsitzender Mustafa Karadaya rief die Parteien zum Dialog auf.
Die bulgarischen Bürger haben ein starkes Signal gesendet, dass die Politiker in Bulgarien miteinander reden müssen. Es soll einen Dialog zwischen ihnen geben. Sie sollen untereinander eine Koalition suchen, um die Probleme der Menschen zu lösen.
Insgesamt ziehen voraussichtlich mindestens 7 Parteien ins Parlament ein.
12:22 Uhr. Fußball ist immer dann schön, wenn Turniere verbindend wirken können, wenn der Sport im Vordergrund steht und es ums Spiel an sich geht. Leider gehören aber auch die Begleiterscheinungen dazu, Krawalle, bei denen nicht selten Menschen zu Schaden kommen. Das, was in Indonesien am Wochenende passiert ist, steht allerdings als Katastrophe in der Fußballgeschichte ziemlich alleine da. Nachdem Fans das Spielfeld gestürmt hatten, entstand eine Massenpanik, die mindestens 125 Menschen das Leben kostete. Jennifer Johnston.
Die beiden Brüder Ahmad und Muhammad waren das erste Mal im Stadion, um ihrer Mannschaft, dem Arema FC, zuzujubeln. Doch die 14 und 15 Jahre alten Jungen kommen nicht zurück. Sie sterben bei der Massenpanik im Stadion. Ihre Schwester steht an ihrem Grab. Vor ihr werden 2 weiße Leichensäcke vorsichtig in die Erde gelassen. Die beiden Jungs waren so ruhig, so brav. Wir haben die Nachricht über ihren Tod am nächsten Morgen bekommen. Meine Familie und ich hätten nie gedacht, dass es so kommen würde. Die beiden Brüder sind 2 der mindestens 32 Jugendlichen, die bei der tragischen Katastrophe am Wochenende ums Leben gekommen sind. Nachdem ihr Team Arema FC 2:3 gegen den Erzrivalen verloren hatte, stürmten rund 3000 enttäuschte Fans den Platz. Sie warfen Gegenstände auf Spieler und Sicherheitskräfte. Diese setzten Tränengas ein, um die Menschen zurückzudrängen. Es kommt zur Massenpanik. Der Präsident des Fußballclubs Arema FC entschuldigt sich am Montag auf einer Pressekonferenz, kämpft dabei mit den Tränen. Ich übernehme die volle Verantwortung für das, was am 1. Oktober passiert ist. Wir sind bereit, den Opfern eine Entschädigung zu zahlen, alles zu tun, auch wenn das die Opfer nicht zurückbringen kann. Die genauen Umstände des Unglücks soll nun ein neutrales Team untersuchen, kündigte der Sicherheitsminister an.
Jennifer Johnston berichtete aus Indonesien. Es ist 12.24 Uhr. Diese Woche ist Nobelpreiswoche. Das heißt, die Komitees in Stockholm geben die Preisträgerinnen und Preisträger in den unterschiedlichen Kategorien von heute an bekannt, immer ziemlich genau mittags. Und heute war der Medizin-Nobelpreis dran. Geworden ist es Svante Paabo. Und unsere Wissenschaftsredakteurin Ulrike Till hat die Informationen dazu und ist jetzt live zugeschaltet. Wer ist das denn?
Also Svante Paabo ist Schwede, lebt und forscht aber schon sehr lange in Deutschland. Da ist er im Moment und auch schon eine ganze Weile Direktor des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Und er ist eben in seinem Feld wirklich ein absoluter Spitzenforscher weltbekannt. Er hat überhaupt erst das Forschungsgebiet Paläogenomik begründet und ist mit Sicherheit eigentlich der wichtigste Wissenschaftler auf diesem Gebiet. Daher geht der Nobelpreis dieses Jahr auch wirklich nur an ihn. Normalerweise sind es eigentlich immer zwei oder sogar drei Preisträger. Diesmal ein Solopreis für Svante Paabo.
Warum hat sich das Karolinska-Institut, das über den Medizin-Nobelpreis entscheidet, für diesen Kandidaten entschieden?
Also er hat wirklich über unsere Menschheitsgeschichte, da hat er ganz, ganz wichtige Erkenntnisse gewonnen und vorangetrieben. Er hat als erster das Erbgut des Neandertalers entschlüsselt und dadurch wissen wir jetzt eben ganz viele Details über die Entwicklung von uns als modernen Menschen. Wir wissen jetzt, dass wir in Europa zum Beispiel heute noch 1-2% unserer Gene mit den Neandertalern teilen. Wer hätte das gedacht? Und Menschen in Asien, die besitzen sogar noch bis zu 6% der Erbanlagen des auch schon lange ausgestorbenen Denisova-Menschen. Also das ist eine andere Gattung von Frühmensch. Paabo hat diese Denisova-Menschen überhaupt als erster entdeckt, und zwar anhand eines Fingerknochens in Sibirien, den er dann eben genetisch analysiert hat. Diese Denisova-Menschen, viele kennen die gar nicht, die sind aber wichtig für unsere Vorgeschichte. Die haben lange, also Jahrzehnte, Tausende lang parallel zu den Neandertalern gelebt und haben sich mit denen auch vermischt. Man dachte lange Zeit nicht, das kann man eben alles aus den Knochen ablesen, dass man überhaupt so uralte Knochen genetisch ergiebig analysieren kann, weil die natürlich verunreinigt sind durch Bakterien, durch Umwelteinflüsse, es sind nur noch winzige Schnipsel übrig. Aber Paabo hat eben da seine Analysemethoden verfeinert, hat sehr eng mit Informatikern, mit Chemikern zusammengearbeitet, bis er dann schließlich von Neandertalern, von Denisova-Menschen das Erbgut komplett entschlüsselt hatte und es eben mit unserem vergleichen konnte.
Das ist ja immer so ein bisschen, wenn man diese Nobelpreisträger hört und wenn man hört, worüber sie geforscht haben, ist ja immer so ein bisschen die Frage, was bedeutet diese Forschung für uns als, ich sag mal, Normalverbraucherinnen?
Ja, also jetzt im Alltag kann man da keine wegweisenden Schlüsse draus ziehen, aber man weiß einfach, und ich finde das persönlich einfach sehr, sehr spannend, dass wir eben in Spuren 1-2% bei uns Europäern noch diese Erbanlagen des Neandertalers in uns tragen. In Asien ist das bei dem Denisova-Menschen und dessen Erbgut sogar noch deutlich mehr, bis zu 6%, und Bergvölker in Tibet, die haben oft besonders viel Denisova-Gene noch in sich und lässt sich leicht damit erklären, dass das nicht nur das Immunsystem beeinflusst, sondern auch unsere Fähigkeit, wie wir in großer Höhe klarkommen. Und dann ist es klar, also Tibeter profitieren ganz stark von diesem Erbgut, was sich erhalten hat.
Eins fällt auf bei diesem Medizin-Nobelpreis auch dieses Jahr, kein Zusammenhang mit Corona und den Impfstoffen dagegen. Warum spielt die Pandemie da keine Rolle bei der Vergabe?
Also das ist einfach nicht üblich bei Nobelpreisen, dass man da auf aktuelle Entwicklung Bezug nimmt. Das ist schon immer so, dass die Durchbrüche, die ausgezeichnet werden, meist eine ganze Weile, oft sogar Jahrzehnte zurückliegen. Und es gibt in diesem Fall tatsächlich einen kleinen Zufallsbezug zur Pandemie, denn unter diesen Neandertaler-Genen, die einige von uns noch in sich tragen, da scheinen auch solche dabei zu sein, die dann das Risiko für einen schweren Covid-Verlauf erhöhen. Oder umgekehrt gibt es auch anderes Neandertal-Erbgut, was einen schweren Covid-Verlauf unwahrscheinlicher macht und das Risiko senkt. Also so hieß es gerade in der Pressekonferenz in Stockholm. Das heißt, so durch die Hintertür kommt die Pandemie ein ganz kleines bisschen dann doch wieder mit ins Spiel.
Auch wenn die Damen und Herren von BioNTech, die Impfstoffhersteller, jetzt nicht zum Zuge gekommen sind.
So ist es, ja.
Live war das unsere SWR-Wissenschaftsredakteurin Ulrike Till zum Nobelpreis für Medizin. Morgen ist der Preis für Physik dran, da berichten wir dann an dieser Stelle am Mittag auch. Und das war SWR 2 Aktueller Mittag. Am Mikrofon war Katja Burg.